Bau dein Business mit Philipp Westermeier, präsentiert von GoDaddy.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Bau dein Business, einem Podcast, den wir gemeinsam machen dürfen mit GoDaddy, bei dem in der dritten Folge jetzt jemand zu Gast ist, der zunächst mal, ich glaube, den schönsten Namen hat, den ich je in einem Podcast zu Gast hatte. Paul Danke. Pizzini. Wahnsinn, was ein, den, so würde ich auch wirklich gerne heißen.
Nicht ganz richtig, Paul Pizzinini.
Ach, oh Gott, also
N-I am Ende.
Paul Pizzinini, okay, genau. Ja, okay. Bist du italienischer Wurzeln?
Ja, Südtiroler.
Okay. Aber in München aufgewachsen?
Ja, in der Nähe von München, Fürstenfeldbruck.
Okay, und in München dann aber steht, habe ich gerade gesehen. Und
so. Ja, genau.
Und auch in der Firma jetzt in München?
Genau, am Münchner Flughafen.
Camperboys.
Genau.
.de.
Ja.
Ist das irgendwie .de wichtig für euch oder ist das irgendwie so Camperboys?
Camperboys, ja.
Ich habe ja meinen Podcast-Stammgast hier, du hast ja gerade erzählt, dass du häufig zuhörst.
Ja.
Der Sven Schmidt, der sagt ja immer permanent maschinensucher.de. Ja, das ist also seine Firma. Und ich vermute, die GoDaddy-Kollegen werden da jedes Mal jubeln. Da ist mal jemand, der die Domain jedes Mal mit Endung ausspricht. Ja. Aber also Camperboys, okay.
Genau.
Das hast du so ein bisschen angefangen als Hobby neben dem Studium, habe ich es richtig verstanden?
Genau, also es war eigentlich nach dem Bachelor. Ich hatte gerade meine Bachelorarbeit eingereicht und dann wollte ich einfach einen Camper haben in erster Linie. Und dann habe ich mit meinem Kollegen Andi mal am See gesessen und besprochen, so ja, wie können wir uns gemeinsam einen Camper leisten, weil während dem Bachelor haben wir beide nicht so viel verdient. Und er war Banker früher, deswegen hatte er so ein paar Kontakte zur Sparkasse und meinte, ja, kriegen wir schon hin, so einen alten Camper zu kaufen, wir müssen halt dann ab und zu vermieten und dadurch dann die Nebenkosten decken. Und am Anfang war das eigentlich echt so ein Hobbyprojekt, um einen eigenen Camper zu haben. Aber ja, beide mit BWL-Hintergrund, also irgendwie haben wir es dann doch in Richtung Business entwickelt ab einem gewissen Punkt.
Und beschreib mal, wo das jetzt gelandet ist mittlerweile. Das ist ja also schon eine Weile her, dass ihr losgelegt habt. Also wo seid ihr jetzt gerade ungefähr?
Ja, jetzt haben wir so knapp über 30 Campingbusse.
Die euch gehören?
Die uns gehören, ja. Das sind jetzt auch keine 25 Jahre alten Camper mehr, also nicht so schäbige Teile, die dir sofort liegen bleiben, sondern wirklich brandneue Fahrzeuge. Und wir sind am Flughafen München, haben auch eine Partnerschaft mit dem Flughafen und haben dort eigentlich auch die erste Campervermietung an einem deutschen Flughafen. Eigentlich mit dem Plan und dem Ziel, dort internationale Gäste zu empfangen, was dieses Jahr natürlich nicht so gut funktioniert hat. Team wächst, Operations haben wir langsam im Griff. Und
noch keine Investoren, macht auch alles selber?
Bisher, ja.
Und wo habt ihr das Geld her dann, um 25 Fahrzeuge zu kaufen?
Wir haben dann langsam Vertrauen und gute Kontakte zur Bank hergestellt. Und man muss natürlich ein bisschen Eigenkapital einbringen. Das ist so Family, Fools and Friends, würde ich sagen. Der Rest ist dann von der Bank.
Aber ich meine, was kostet ein Camper? Der kostet schon 80.000 oder so?
Ja, also so, wir haben jetzt welche zwischen irgendwie 40.000 und 90.000.
Okay, aber das heißt, habt ihr schon, sagen wir mal, für fast ein paar Millionen so Campingfahrzeuge angeschafft.
Ja.
Das ist schon mal ein Wort.
Ja.
Und die stehen dann alle auf so einem Außenplatz, da irgendwie so ein Parkplatz in der Nähe am Terminal? Oder
wie? Genau, also Münchner Besucherpark, das ist eigentlich eine Station vom Terminal. Wir haben aber auch ein Büro im Terminal 1 tatsächlich, dort auch Stellplätze. Das heißt, für den Fall, es würde sich doch jemand mit dem Flugzeug nach München verirren, könnten wir ihm da auch einen Camper anbieten.
Okay, und wenn man jetzt nicht mit dem Flugzeug kommt, sondern mit der Bahn oder so, dann fährt man da einfach hin?
Genau, fährst mit der S-Bahn zum Beispiel hin, kannst dann da im Besucherpark aussteigen und gehst 200-300 Meter, dann bist du bei uns im Parkplatz. Mhm. Dort stehen die Camper, auch die großen, die nicht ins Parkhaus passen beim Terminal. Also wir haben jetzt nicht mehr nur so kleine VW-Busse, das haben wir zwischenzeitlich gemacht, weil es einfach einfacher war abzuwickeln. Mittlerweile haben wir wirklich große Fahrzeuge, also so richtige Camper, wie man sich es vorstellt. Und die kannst du natürlich nicht.
Kann der jeder fahren?
Ja.
Also brauchst du nur einen normalen Führerschein?
Genau.
Und wie viele Leute passen da rein?
Zwischen 3 und 5. Also wir haben unterschiedliche Modelle. Ja.
Okay, und dann nehmt ihr dafür eine Tagesmiete, logischerweise?
Genau.
Wenn ich jetzt so ein 5-Personen-Camper bei euch leihen wollte, was muss ich da ungefähr investieren
also
für eine
zahlst,
Woche oder so?
Genau, du zahlst pro Tag immer zwischen 110 und 140 in der Hauptsaison. Hauptsaison ist zwischen Mai und September und in der Nebensaison dann so 20, 30 Euro weniger pro Tag.
Und dann habt ihr euch durchgerechnet, wie oft man so ein Ding verleihen muss, bis der Einstandspreis wieder raus ist?
Ja, also ja, schon. Also bis du alle Kosten halt decken kannst, ja.
Aha, okay. Und das Ziel ist logischerweise, alle Fahrzeuge möglichst permanent irgendwo auf der Straße zu haben, eigentlich kaum, dass sie da stehen.
Genau.
Und klappt das so eigentlich? Was habt ihr für so eine Auslastung? Also wie viel stehen da jetzt aktuell gerade heute rum, wenn wir sprechen?
Heute wahrscheinlich keiner. Also Okay. Kann auch sein, dass einer zurückkam, der wird aber dann wahrscheinlich gleich wieder rausgehen. Mhm. Ist ja auch gerade August, deswegen, Also wenn wir jetzt nicht ausgelastet wären, dann wäre wahrscheinlich grob was falsch in der Campervermietung.
Das heißt, ihr habt aber am Ende, wenn wir jetzt hier gleich irgendwelche Hacks besprechen, wo dann irgendwie 500 Anfragen kommen, dann könntest du die jetzt auch gar nicht bedienen, weil ich meine, du kannst ja nur 25 Fahrzeuge gleichzeitig eigentlich verleihen.
Ja, knapp über 30 sind es mittlerweile, aber ja, also jetzt in der Hauptsaison tatsächlich sind wir größtenteils voll. Wir haben noch so ein paar kleinere Lücken, die wir füllen können, aber das sind dann immer nur so 2-3 Tage. Die große Challenge in der Vermietung ist es eigentlich dann, die Nebensaison zu füllen.
Hm. Und sagen wir mal, was ist die Mindestmietdauer?
Also aktuell 3 Tage.
3 Tage, okay. Das heißt, ihr macht dann mindestens mit einem Kunden 320, also 120, sagtest du, ist so das untere Ende.
Ja.
Und dann 3 Tage, das heißt so mindestens 360 Euro braucht ihr schon als Warenkorb, damit das hier...
Ja, kommt noch eine Servicegebühr dazu, also schon eigentlich das Kleinste, was wir im Buchungen haben, ist irgendwo 400-500 Euro.
Okay, also das, da hat man ja, also, wenn wir jetzt leider über Marketing sprechen und so, schon ja relativ großen Warenkorb, wo man viel Geld ausgeben kann für Neukunden, weil man dann da erstmal jetzt, ich meine, ihr habt ja noch andere Kosten, auch haben wir ja darüber gesprochen, die Fahrzeuge abzubezahlen und sowas alles, aber trotzdem, irgendwie, wenn man 400 Euro hinterher dann als kleinsten Warenkorb hat und der größte, wenn dann jemand eine Woche leiht, dann sind es direkt über 1.000, ne?
Ja, wir haben schon auch welche, die Richtung 4.000, 5.000 Euro ausgeben.
Okay.
Also die dann mal 3-4 Wochen unterwegs sind oder so. Gibt's auch.
Und dann fahren die meistens damit Richtung dann Italien und irgendwie Berge und sowas alles?
Genau, also es gibt Leute, die fahren weiter, auch Frankreich, Spanien, sobald es möglich ist wieder. Aber viele Leute fahren auch innerhalb von Deutschland. Gerade jetzt dieses Jahr ist es ein neuer Trend natürlich, dass man wirklich das eigene Land wieder entdeckt und die schönen
Seiten.
Ist eigentlich
für euch super, oder?
Ja, also schon, auf jeden Fall. Die durchschnittliche Mietdauer wird dadurch natürlich ein bisschen kürzer. Aber ja, also ist trotzdem super.
Und die Leute, die bei euch mieten, sind da trotzdem überwiegend Deutsche?
Jetzt schon, ja. Also letztes Jahr war es so, dass wir am Flughafen waren, um internationale Kundschaft zu bekommen. Und da hatten wir auch 40% Leute aus dem Ausland. Mhm. Es hat super gut funktioniert und wäre wahrscheinlich dieses Jahr auch aufgegangen, wenn da nicht Corona gekommen wäre.
Aber am Ende ist es ja euch erstmal egal. Hauptsache die Fahrzeuge sind auf der Straße und
genau.
Irgendwer ist drin. Also
genau.
Ob jetzt ein Deutscher oder ein Italiener, die zahlen ja selber.
Genau, also es wurde am Ende kompensiert durch die umliegenden Dörfer und Städte. Ja.
Und was ist so der Plan? Wollt ihr jetzt noch, dann sagen wir mal, jetzt, dass du gerade sagst, 30 Fahrzeuge, wollt ihr dann irgendwie 100 am Standort München haben oder wollt ihr dann irgendwann irgendwie am Hamburger Flughafen oder am Frankfurter Flughafen auch sowas haben?
Ja, also wir planen schon zu expandieren an andere internationale Flughäfen. Wir werden aber auch die Flotte in München aufstocken.
Beides, okay.
Ja.
Okay, krass. Und welche Flughäfen in Deutschland sind die nächsten?
Das steht noch nicht so ganz fest. Wir liebäugeln schon mit Hamburg, haben uns aber auch Frankfurt und Berlin schon angeschaut. Ist aber, es ist noch nicht so ganz fix, wie wir das machen.
Und dann macht man das basierend auf sozusagen dem Flughafen als Travel Destination. Wo sind die schönsten Routen oder wo wollen die meisten Leute dann rumfahren wahrscheinlich?
Genau. Also Wettbewerbsanalyse, dann schaust du dir an, was kommen da für Leute an, wo kann man hinfahren von dort aus, was ist attraktiv.
Ja. Okay, und wer macht sowas noch? Also kann ich jetzt bei Sixt mir auch zum Beispiel sowas leihen oder so?
Bei Sixt nicht, ne. Also bei den großen Autovermietern aktuell nicht.
Sondern es gibt dann, eure Wettbewerber sind dann dezidierte andere Wohnmobilverleiher.
Genau, also es gibt die klassischen Wohnmobilverleiher, die gibt es schon seit 40 Jahren oder so. Mhm. Gibt es auch relativ viele. Und dann gibt es auch wirklich Startups, die wie wir so Bullies aus Lifestyle-Aspekten vermieten und nicht so in Richtung, okay, ein Camper ist günstiger als ein anderer Urlaub, so wie es teilweise früher war.
Und dann haben die aber dieselben Fahrzeuge oder differenziert man sich dann über die Fahrzeuge?
Teils, teils. Also der Dauerbrenner ist natürlich der VW-Bulli, den will schon jeder haben. Das ist wahrscheinlich auch der meist nachgefragteste.
Den habt ihr auch bei euch?
Ja, genau. Aber es gibt schon auch andere Anbieter, die gute Camper machen, aber es ist jetzt nicht so, dass es Vermieter gibt oder Anbieter, die nur speziellen Vermietern exklusiv die Rechte geben, die Fahrzeuge zu vermieten.
Und wie ist es so in München? Also jetzt am Flughafen seid ihr die Einzigen, aber so in der Stadt, also wenn ich jetzt da so einen Camper leihen möchte, dann stehen mir 30 Firmen zur Auswahl oder eher 100 oder 5 oder?
Also wahrscheinlich eher Richtung 30, so richtig ernst zu nehmen, wahrscheinlich eher 10, 5, irgendwie so in die Richtung.
Aber ja. Sind da noch teilweise welche, die dann irgendwie ein paar hundert Fahrzeuge im Bestand haben?
Gibt schon ein paar mit größeren Flotten, ja.
Okay. Okay, das heißt irgendwie die Differenzierung muss dann schon nachher erfolgen über Bekanntheit der Marke, also Marketing, die Leute irgendwie auf dich zu ziehen. Mhm. Und dann natürlich Preis wahrscheinlich, Verfügbarkeit, okay, das ist eh klar. Mhm. Anreise zum Standort wahrscheinlich ist ein Thema.
Ja.
Was sind noch so Themen, wo man sich differenzieren kann aus eurer Sicht?
Service. Service ist ein Riesenthema. Also gerade weil es um die schönste Zeit im Leben geht oder in deiner des Jahres, sag ich mal, geht, da willst du, dass alles reibungslos funktioniert. Du willst, dass du dich nicht an den Anbieter anpassen musst, sondern der Anbieter sich an dich
anpasst. Aber das erkennst du ja, also als Kunde checkst du das ja am Anfang gar nicht. Da schreibt ja jeder auf seine Website drauf, wir sind mega kundenorientiert und mega kundenfreundlich und am Ende, ob es dann wirklich so ist, das erfährst du ja erst, wenn du es dann erlebst, wenn du dich entschieden hast.
Ja. Ja, unsere letzte Google-Bewertung war Underpromised, Overdelivered. So, ich glaube, das sagt einiges. Also das ist tatsächlich schwierig, schon vorab zu zeigen, dass du einfach besser bist, dass du auch wirklich Liebe zum Detail hast und an allen Ecken und Enden versuchst, einen besseren Service zu liefern und auch ein besseres Produkt. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sobald der Kunde mal bei uns war, dann gibt es natürlich auch Word of Mouth. Also die Leute erzählen sich das auch. Urlaub ist ja auch ein Thema, über das man sehr gerne spricht.
Und Reviews, hast du gerade gesagt, Google, was gibt es noch für andere Review?
Also Trustpilot sind wir auch noch vertreten.
Und da seid ihr auch richtig am Optimieren, wahrscheinlich am Gucken. Und wenn jemand was Negatives schreibt, schreibt ihr den an und sagt irgendwie, hör zu, können wir das nicht optimieren?
Ist noch gar nicht passiert, tatsächlich.
Okay.
Wir haben noch nie was, keine schlechte Bewertung bekommen und mussten da auch noch nie intervenieren, okay. Tatsächlich. Ja.
Krass. Ja. Aber ihr guckt euch schon aktiv die ganzen Review-Plattformen an, logischerweise. Und
Ja, also Google, das passiert ja, ohne dass du selber vielleicht willst, dass da auf einmal Bewertungen reinkommen. Und Trustpilot, ich glaube, die haben uns irgendwann mal angerufen, so, wollt ihr nicht auch auf Trustpilot präsent sein? Und dachten uns, ja, schadet sicher nicht. Aber wir haben jetzt nicht so den Fokus drauf, dann irgendwie auf Ecomi und allen anderen großen Plattformen vertreten zu sein.
Okay. Aber das heißt, das Ziel ist einfach, Rast- oder Randzeiten besser auszulasten.
Genau.
Und macht ihr da schon so Kooperationen mit diesen ganzen, also es gibt ja im Hotelbereich auch ganz viele Firmen, die so, ich glaube, das heißt dann irgendwie Best Secret oder so, ne, die dann irgendwie so
Secret Escape.
Oder Secret Escape, ja. Und da gibt es ja mehrere Anbieter, glaube ich, in dem Space. Ist das schon, macht er schon?
Noch nicht so, ne.
Weil das darauf sind die optimiert sozusagen irgendwie, oder ausgerichtet, ne, so Hotelflächen so günstig.
Ja.
Wo holt ihr aktuell eure Nutzer her? Also wenn jetzt die aktuelle Auslastung, kommt das alles, sind das alles Leute, die euch bei Google finden oder wo kommen die her?
Search. Ja.
Search.
Ja.
Okay. Und einfach gutes SEO.
Ja, SEO sind wir tatsächlich noch nicht so gut, muss ich gestehen. Also wir haben da ganz viel SEA gemacht am Anfang. Da waren wir von Anfang an stark. Und haben auch einfach gesehen, dass es skaliert. Und dann haben wir einfach noch mehr SEA gemacht. Und SEO bauen wir so parallel auf, aber wir sind selbst nicht so die SEO-Experten und haben jetzt auch kein so großes Marketing-Team, dass man da wirklich viel Zeit investieren kann. Zugleich hat sich natürlich SEA so bewährt, dass wir ausgebucht sind und wahrscheinlich auch ausgebucht wären, wenn wir ein paar mehr Camper hätten. Insofern ist es schon unser Channel Nummer 1, aber wir versuchen seit diesem Jahr auch noch andere Channels zu bespielen.
Welche wären das?
Pinterest zum Beispiel ist ein großer Kanal, weil ja schon viele Leute auch, also Pinterest ist ja so der Inspirationskanal, irgendwie kochen, reisen und so weiter. Und da kommen schon viele Leute. Und dann natürlich über Bewertungen, dass man wirklich aktiv, oder nicht Bewertungen, Weiterempfehlungen, dass man wirklich aktiv Weiterempfehlungen forciert.
Also indem ihr so Referrals macht und sagt, irgendwie, wenn du es empfiehlst, bekommst du irgendwie 20 Euro oder 100 Euro, whatever.
Genau, also das funktioniert auf jeden Fall und jetzt langsam auch Display-Ads, Retargeting und so weiter.
Retargeting ist also das, habt ihr schon Retargeting-Pixel eingebaut?
Nur Facebook.
Okay, wow. Das ist immer so, ich meine, ich bin ja nun selber Ich bin mal ein bisschen unsicher, ob ich nun Gründertipps geben darf oder welchem, ne, mit welchem Recht, aber wenn wir schon drüber sprechen, ich finde, das ist immer das Krasseste, dass man ja sich so häufig ein Bein ausreißt, um irgendwie Leute auf die Website zu bekommen oder so und dann die dann nicht markiert mit so einem Retargeting-Pixel. Also ich meine, da gibt es ja Google, Criteo, verschiedenste andere. Und das kostet ja gar nichts. Das hast du dann mal am Ende des Monats kostet dann irgendwie, weiß ich, 19 Euro oder 20 Euro oder wie auch, je nachdem. Und dann nehmen dich aber nach wie vor die Menschen einfach wahr, obwohl sie schon teilweise wochenlang nicht mehr auf deiner Seite waren. Aber also das finde ich ja eigentlich so die allerkrasseste Hausaufgabe, die man machen muss. Ne?
Ja, Facebook machen wir das. Das funktioniert auch ganz gut. Du wirst wahrscheinlich recht haben, wenn du sagst, dass wir da noch andere Mittel benutzen können. Ja,
bei Google, also ich finde auch, also dieses Google, es gibt ja so viele Leute, die nach wie vor überrascht sind. Krass, ich war auf Spiegel Online und ich habe dann da irgendwie Werbung gesehen von Camper Boys. Wusste ich gar nicht, das ist einfach Google Retargeting.
Ja.
Also das ist, finde ich, so die absolute krasse Hausaufgabe.
Ja.
Gibt es irgendwie Affiliate-Sachen, wo euch jemand hilft, sozusagen klassisch im Affiliate-Bereich?
Affiliate im klassischen Sinne, dass man dann wirklich Geld für das Referral bekommt, nicht. Mhm. Aber wir machen schon so Link-Building und haben auch Kooperationen, wo dann auf uns verwiesen wird. Ja.
Mhm. Und ich meine, wenn man sich auf die Website anschaut und ich meine, ne, wir reden hier unter der GoDaddy-Flagge auch ein bisschen und deswegen, also Website ist ein großes Thema. Ich finde, ihr selber taucht da noch gar nicht so massiv auf. Ne? Also ich meine, Camper Boys ist ja schon irgendwie so im Namen mit drin, dass da irgendwie so Jungs hinterstehen oder keine Ahnung. Und es ist ja auch so, ich meine, ihr seid jetzt ja auch hier die beiden Gründer. Deswegen habe ich mich so gewundert, warum ihr da nicht euch selber auch zeigt. Also ich meine, wir haben ja gerade über Trust gesprochen und wie schaffe ich das irgendwie, Vertrauen aufzubauen, jetzt abseits von Reviews und als Person und dann noch mit dem Namen und so.
Ja.
Also.
Ja, da hatten wir schon öfter so Pläne, dass wir auch so, da gibt es so ein Programm, wo du dich selbst ausschneiden kannst und dann kommst du so unten auf der Website, kommst du dann so rausgepoppt und sagst so, hallo, willkommen auf meiner Website. In die Richtung haben wir schon Überlegungen gehabt, aber wir haben es tatsächlich nie umgesetzt. Aber es ist auch was wir wirklich immer mal wieder, oder es ist auf der Agenda, aber wird immer so vor uns hergeschoben, aber sollten wir wahrscheinlich echt mal machen.
Also du hast ja gerade erzählt, dass du teilweise die Fahrzeuge noch selber reinigst.
Ja.
Ich meine, was ist geiler, als wenn man das Gefühl hat, der Gründer ist da selber am Schrubben und man kommt dann gleich irgendwie an und bekommt das Ding von dir frisch gereinigt.
Ja.
Es macht schon sehr, baut schon sehr viel Vertrauen auf, würde ich sagen. Macht schon einen sehr so familiären und Wohlfühleindruck. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, da bin ich jetzt bei irgendeinem, der hat jetzt 1000 Dinger da stehen und vielleicht wurde meiner vergessen oder meiner ist vielleicht, weiß ich noch, irgendwie gar nicht fertig, sondern das ist ja extrem. So.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also wir geben uns da extrem Mühe und wir reißen uns echt ein Bein aus für unsere Kunden. Also wir sind da wirklich, das ist das Wichtigste, dass der Kunde halt glücklich ist. Und wenn wir das selber machen, dann machen wir auch selber.
Ich finde ja, in so einem Bereich sind auch mal so Gimmicks total hilfreich. Also ich hatte irgendwie selber mal, als ich irgendwie an der Uni Marketing hatte, mir diese Geschichte damals beigebracht bekommen von diesem Quietsche-Entchen in der Badewanne. Ich weiß nicht, welche Hotelkette das gemacht hat, aber da kamst du nur ins Hotel und dann war da so eine Plastikbadeente irgendwie Badezimmer so und das war so ein Trademark und das haben alle mega abgefeiert und waren total dankbar dafür und es ist halt so eine Plastikbadeente eigentlich nur. Ja. Ne? Das war auch offensichtlich eine Pre-Instagram-Zeit und ich glaube, gerade bei euch müsste man ja eigentlich auch so mit Gimmicks arbeiten, irgendwie sagen, okay, weiß nicht, sei es nur der lustig gemeinte Toilettenrollen, Schoner aus ne, so Anspielung auf die 80er Jahre oder irgendwie der Fuchsschwanz, auch Anspielung auf die 80er Jahre oder irgendwas anderes, was besonders günstig ist, aber wo alle sagen, okay, witzig, abgefahren, Instagram-mäßig, dass jede Saison was Neues. Ich glaube, so kriegst du ja auch wahnsinnig das ganze Referral-Thema nochmal unabhängig von jetzt kommerziellen Sachen, weil da erzählt jeder von, ja, das war mega geil, das sind die Typen, die immer, weiß ich nicht, den Toilettenrollen-Schoner mit reinlegen oder die, habt ihr da über sowas schon mal nachgedacht, so über so Gimmicks?
Also, bei uns sind es die Gimmicks dann eher so, kleine Geschenke, die wir reinpacken.
Zum Beispiel?
Ja, also so kriegst du zum Beispiel einen Kaffee, schon einen frischen Espresso, Bier, Suppen von Little Lunch, die kennst du sicher auch. Und so, dass du halt losstartest und schon für den ersten Abend ausgestattet bist. Barbecue-Soßen, Grillwürstchen, also ist schon alles drin, wenn du startest. Und das sorgt natürlich schon für einen enormen Wow-Effekt. Und die Leute schreiben das auch in die Google-Bewertungen rein und empfehlen sich das deswegen auch weiter. Ja.
Ja. Okay, also dann ist es ja schon quasi da. Wobei ich glaube, dieses Edgy-Ding könnte noch was sein. Ne? Gerade so, was man halt nicht vergisst. Ich glaube, der volle Kühlschrank ist super. Ne? Ja. Es macht total viel Sinn. Aber es ist halt auch schon edgy. Aber vielleicht gibt es halt noch irgendwas, was noch schräger ist, wo halt auch jeder das postet und hat irgendwie Urlaub fängt an. Wie geil ist das denn hier so?
Ja.
So Instagram ist ja einfach monstermäßig mächtig.
Ja.
Und bemalt ihr die Mobile? Haben die irgendwie eure Erkennung? Das war jetzt auf der Website nicht genau zu erkennen. Das sah aus wie so die Automarke, aber ist das jetzt irgendwie von euch nochmal gelabelt?
Ja, wir machen so ein dezentes Branding drauf, also eine Folierung in unseren Farben mit Logo und Camper Boys Edition. Es gibt ja von VW die Fahrzeuge, die wir vermieten, sind Beach Edition, Ocean Edition, und das haben wir drunter gemacht und gesagt Camper Boys Edition. Auch mit der Hoffnung, dass die Leute das dann drauf lassen, wenn sie am Ende das Auto kaufen. Also wir verkaufen ja nach jeder Saison unsere Fahrzeuge.
Okay, alle?
Genau.
Warum?
Und weil es einfach besser ist für uns, wirtschaftlich gesehen, und auch für den Kunden, weil er immer ein neues Fahrzeug hat.
Okay, krass. Also das heißt, man nutzt ja nur in ein Jahr und dann ist der Preisverfall bei Campern nicht so hoch.
Ist schon hoch, aber hält sich in Grenzen tatsächlich. Also gerade bei diesen Bullis ist der Preis enorm stabil.
Okay, und dann habt ihr... Okay.
Man kriegt natürlich auch noch gute Konditionen im Einkauf. Das spricht natürlich dann auch noch dazu. Ja.
Okay. Also ich meine, das weiß ich ja offensichtlich keinesfalls besser als du, aber es wundert mich total, weil normalerweise sagt man doch immer so, bei Autos ist man total dumm, wenn man einen Neuwagen kauft, weil in dem Moment, wo du einmal den Schlüssel rumdrehst und einmal eine Runde fährst, ist es halt kein Neuwagen mehr, sondern ein gebrauchtes Auto und ist dann nur noch 20% des Preises wert, obwohl es irgendwie in 100 Meter gefahren ist. Und alle sagen, okay, nur wer Geld verschwendet, kauft einen Neuwagen. Jetzt ist ja bei euch so, dachte ich mir, okay, müsst ihr neu kaufen? Vielleicht, oder was, weiß ich ja gar nicht, wenn ihr neu kaufen müsst.
Ja. Also wir haben das am Anfang auch gedacht, dass es so ist, dass es sich nicht lohnen wird, wenn wir da jedes Jahr neu kaufen. Haben uns dann auch immer gefragt, wie funktioniert dieser Markt? Wie machen das die anderen Vermieter? Aber das ist gang und gäbe, dass man nach einem Jahr sein Fahrzeug wieder verkauft, weil du erst nach einem Jahr den Wertverlust spürst. Also das, was du im ersten Jahr einen Wertverlust hast, hast du eigentlich durch Einkaufskonditionen, holst du dir wieder rein.
Okay, was ja auch ein bisschen irrational ist, weil ich meine, eure Fahrzeuge werden in einem Jahr wahrscheinlich so genutzt wie das normale Fahrzeug, was sich eine Familie anschafft, in 10 Jahren so ungefähr, ne?
Also. Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also dadurch, dass es ja immer längere Anmietungen sind und nicht wie bei Sixt oder bei Avis, wo du für einen Tag mal eine Karre runterrockst, sondern du bist ja wirklich dann so im Schnitt 10 Tage unterwegs. Und so lang ist die Saison auch nicht. Also da ist dann jeder Camper vielleicht mit 20 unterschiedlichen Menschen unterwegs am Ende. Und den größten Verschleiß hast du am Anfang, wenn die Leute sich noch nicht so gut damit auskennen. Wenn sie dann noch rumrütteln an den Sachen und sich nicht so Mühe geben. Am Ende funktioniert das eigentlich relativ gut. Ja.
Und ihr habt bei euch auf der Website jetzt auch nicht so, sagen wir mal so Videos oder so, wo man das Gefühl hat, man kann da schon mal dort rumgehen oder sich das angucken. Das ist auch nicht so wichtig?
Das wäre wahrscheinlich schon wichtig. Wir haben jetzt auch damit angefangen. Wir haben unsere erste Roomtour abgefilmt. Die ist jetzt auf YouTube, aber noch nicht auf der Website eingebaut. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da kriegen wir auch oft Nachfragen.
Also, ich dachte, das ist so krass, also was da bei YouTube teilweise abgeht.
Ja.
Im Campingbereich weiß ich nicht genau, ich weiß es bei Airlines. Also dass da hier ein Kumpel von mir, der unterstützt auch sozusagen Airlines im Digital-Marketing, und der sagt irgendwie, da ist, wie viele Millionen Leute sich die First-Class-Videos von Emirates angucken und genau wissen wollen, und dann auch teilweise die Business-Class von Lufthansa, und dann alles Hunderttausende von Views bei YouTube, weil alle wissen wollen, wie sieht es denn da aus oder wie sehen die Plätze. Es gibt ja auch so Websites, wo dann genau im Flugzeugtyp steht, wo du dann sitzen kannst, wie viel Space du da genau hast. Ja. Also da gibt es so richtig, also ich würde vermuten, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
Auf jeden Fall.
Also da ist auf jeden Fall eine Nerd-Community und die harte Freaks, die sagen, boah, das Modell, musst du das haben, dieses haben und so.
Gerade auch viele Leute, die planen, sich so ein Fahrzeug zu kaufen, die schauen sich das erstmal online an, dann idealerweise mieten sie es nochmal und dann kaufen sie es. Für uns ist es super, weil wir natürlich ab dem Moment, wo sie mieten, mit denen profitieren können, und idealerweise kaufen sie dann auch bei uns.
Das heißt, ganz hart gesprochen, könnte es so sein, dass der Vermietungsaspekt nur so ein bisschen Lead Generation ist, um halt einen Käufer zu gewinnen?
Ja, also die Marge steckt schon in der Vermietung, nicht im Verkauf. Aber ja, also Videothema auf jeden Fall ist ein ganz wichtiges für uns, wo wir einfach jetzt noch viel zu schwach sind. Wir haben die Ressourcen einfach im Team nicht. Also wir haben jetzt niemanden im Team, der so super videoaffin ist und das sehr gut kann. Das heißt, wir müssen uns das aktuell immer eher einkaufen.
Was aber, ich glaube, das musst du gar nicht. Also ich meine, ich habe das Gefühl, das ist ja auch, also wahrscheinlich in deiner Generation jetzt nicht mehr so ganz, aber bei so vielen, die ich so jetzt in den letzten Jahren kennengelernt habe, die denken dann immer, es muss dann halt mega so agenturmäßig stylisch aussehen. Ich glaube, das muss null. Also du musst, kannst du mit deinem Handy wahrscheinlich irgendwie nach der Reinigung das Ding abfilmen und ein bisschen drüber erzählen und das kann schon ein, weiß nicht, sehr, sehr kräftiges, machtvolles Video sein, wäre mein Gefühl jetzt.
Ja. Ja, also wenn es da draußen irgendwelche Praktikanten gibt, die Lust haben, Filme zu machen und so weiter, immer gerne. Also wir haben einfach selber so viele Sachen immer auf dem Tisch, dass dann am Ende bist du nicht so kreativ, dass du rausgehst und dann viele Videos drehst, auch so behind the scenes, das wäre natürlich auch immer was bei uns super spannend wäre. Also was passiert eigentlich da, was machen die da vor Ort? Das machen wir ab und zu, aber wir machen es viel zu selten. Wahrscheinlich sollten wir viel mehr zeigen, so was passiert da.
Ja, voll. Ich meine, es ist ja am Ende so, die Anzahl eurer Kunden ist ja nach wie vor noch relativ überschaubar. Also man hat jetzt irgendwie, weiß nicht, dann 30 Fahrzeuge, dann sind die irgendwie ein paar Wochen bei denselben Leuten, dann hast du im Jahr ein paar hundert Kunden vielleicht.
Ja, genau.
Das kannst du ja noch mega persönlich machen. Da kannst du wahrscheinlich auch jedem nach Rückgabe des Fahrzeugs fragen, oh, und seid ihr traurig, dass der Urlaub vorbei ist? Und sagen alle, oh, ja, wir sind mega traurig. Ja. Und dann hast du die supergeilen Bilder, denen du dann wieder... Ja, ich glaube, da so ein paar Prozesse zu machen, wo man einfach davon profitiert, dass man auch so einen positiven Kunden hat und dann diese ganzen Urlaubs, persönlichen Sachen, ich finde, das ist so krass teilweise im Tourismusbereich. Man merkt halt auch, viele haben es nicht nötig so. Ja. Also ich weiß, mal hartes Beispiel, selber in diesem Sommer an der deutschen Nordsee da in Ostfriesland. Und das ist einfach so, das ist einfach voll. Da muss keiner was tun.
Warst du mit Camper unterwegs?
Oder? Nee, aber da sind viele Camper. Ja. Und auch auf den Inseln oder so, die sind einfach voll. Da die ganzen Gastwirte dort, die müssen gar nichts machen. Da sind dann teilweise Hotels so aus den 70er Jahren. Und man denkt sich so, ey, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt hier als Grand Hotel verkauft oder so ungefähr. Es sieht wirklich kacke aus und es ist einfach gar kein Druck da, weil alles voll ist. Deswegen glaube ich im Umkehrschluss, die Differenzierung ist halt so einfach, weil die Leute mit so wenig hier in Deutschland nach wie vor, was heißt, vergleichsweise so wenig, jetzt immer auf hohem Niveau, aber zufrieden sind. Aber es ist wirklich so, da deutsche Nordsee, das sieht aus wie in den 80ern und wird auch so beworben und dann kannst du froh sein, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht nochmal irgendwie die Eurozeichen da in die Prospekte reingemacht haben. Ansonsten wäre ja noch D-Mark stehen, so vom ganzen Look her. Und warum? Weil es halt alles gebucht wird und dann die Leute dankbar sind und es wieder buchen. Und ich glaube, da sich zu differenzieren durch so Wohlfühl und besondere Momente, und es wäre ja auch so einfach im Tourismus eigentlich, weil das halt so eine tolle Phase ist. Aber es wird halt nicht gemacht, weil es nicht nötig ist und es ginge aber. Und ich glaube, dass das könnte so ein Ding sein, wo man sagt, okay, krass, ey, ich ziehe einfach mal so eine Schiene durch. Aber bei euch ist es ja auch so, eigentlich schon wieder. Du sagst ja selber, es geht eigentlich nur um Randzeiten. Ne? Dennoch glaube ich, dass man die auch besser gefüllt bekommt, wenn man noch in Summe halt mehr Nachfrage generiert. Dann kann man die vielleicht umschieben und sowas. Ja. Macht ihr denn sowas, dass ihr versucht, dann immer da zu werben, wo Schulferien sind? Also ist es nicht auch so, dass man vielleicht irgendwie dadurch profitieren kann, dass die Schulferien so versetzt sind, dass man Randzeiten halt abfangen kann, wenn man an andere Bundesländer rangeht oder sowas?
Du meinst jetzt Schulferien in Randzeiten quasi?
Naja, es ist ja so, ich war ganz überrascht, jetzt in Hamburg sind jetzt ist schon wieder Schule, in Bayern haben gerade die Ferien angefangen so ungefähr. Ja. Das heißt eigentlich, was für den einen die Randzeit ist, für die anderen noch die Schulzeit, aber...
Ja, wir haben jetzt erst seit einem Monat die Möglichkeit, dass wir wirklich smartes Pricing machen. Also wir machen das noch nicht, aber jetzt haben wir ein eigenes oder ein neues Backend, wo das möglich ist, wo du wirklich sagen kannst, okay, von dann bis dann kostet es so viel und am nächsten Tag kostet es weniger und wenn die Auslastung bei 80% ist, dann wird es noch ein bisschen teurer. Also diese kleinen ganzen Tricks, die man da anwenden kann, haben wir bisher noch nicht gemacht, aber jetzt haben wir die Möglichkeit mit unserer Website das auch so umzusetzen.
Okay.
Und dann gehen schon einige Überlegungen auch in die Richtung, dass wir da wirklich noch mehr uns die Nachfrage anschauen und da dann gezielt mit unseren Preisen und unserer Marketing auch reingrätschen.
Klingt ja generell schon sehr technisch. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, wenn man, sagen wir mal, weiß nicht, 30, 40, 50, ja gut, oder weiß nicht, 300, 400, 500 Transaktionen im Jahr hat, dass man die vielleicht sogar noch versucht, noch händischer abzuwickeln. Noch mehr so auf Basis von, ich habe hier eine Excel-Datei, ich ändere mal die Preise auf der Website. Das macht ja schon alles automatisiert.
So haben wir es am Anfang gemacht, aber seit ungefähr einem Jahr eigentlich haben wir so ein Backend, das ist ein Open-Source-System eigentlich, was wir komplett selber programmieren eigentlich und da auch Leute haben, die wirklich viel Zeit damit verbringen, das perfekt an unsere Ansprüche anzupassen. Mhm. Gerade dass auch die Übergabe top digital, also nur papierlos und digital ist und da auch alle Schäden und Operations und so weiter abgebildet werden können. Mhm. Das ist ja ist auch gar nicht so einfach und es gibt viele Anbieter auf dem Markt, die das irgendwie können, aber du musst dann halt nach deren Pfeife tanzen und wir sind generell lieber so ein bisschen offen und frei und machen einfach unser eigenes Ding. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile können wir wirklich alles umsetzen, was wir wollen mit unserem System.
Ja. Und schreibt ihr die Leute immer zumindest an? Also wenn nehmt ihr wahrscheinlich deren E-Mail-Adressen auf, ne? Also irgendwo
genau.
Im Prozess?
Ja, wir haben so eine Customer Journey. Dann kriegt man immer mal wieder Mails mit Packliste und eine kleine Empfehlung zu unserer Reise-App. Das hatte ich noch gar nicht angesprochen. Wir haben ja auch eine Routen-App, die soll man sich dann runterladen und nochmal Terminerinnerungen und während der Reise dann, wie schaut's aus, machst ein paar Fotos, Hashtag Camperboys und so weiter. Also da bauen wir schon eine relativ...
Und auch nach der Reise?
Also auch nach der Reise.
Also das heißt, die werden dann permanent zu Weihnachten nochmal und so weiter immer
anschauen? Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so, ich glaube, das darf man gar nicht. Also man darf es ja nur transaktionsbasiert, also du musst ja...
Aber kannst du das Opt-in holen?
Das könnte man sich holen, ja. Aber haben wir bisher noch nicht gemacht. Ja.
Mega, mega mächtig. Also ja. Das ist das nächste nach Retargeting, wo ich sagen würde, wow, wenn ihr da jetzt... Ja, jedes Jahr wirklich echte E-Mail-Adressen von Kunden, 400, 500, 600 Stück, was immer, whatever, generiert, die dann nur rund um die Transaktion zu bearbeiten. Das ist ja verrückt.
Gut, dass wir drüber reden.
Ja, also es ist wirklich verrückt. Auch die eigene Erfahrung, aber generell, ich meine, ich weiß, wie stark E-Mail-Marketing ist. Hier die ganzen die großen E-Commerce-Versender, die machen teilweise ein Drittel ihres Umsatzes einfach nur mit ihrer E-Mail-Basis, ne? Dass sie den Leuten wieder mal eine Mail schicken und sagen, hier, willst du nicht mal wieder eine neue Jeans bei Zalando kaufen oder so? Und hier ist ein Vorschlag. Das ist ein Drittel des Umsatzes kommt daher, aus diesem E-Mail-Topf. Ne? Und das müsst ihr dringend, glaube ich, bearbeiten, dass ihr dann auch persönlich zumindest mal zu Weihnachten oder zu dem Geburtstag desjenigen, weiß ich nicht, ob man das dann so runtergebrochen bekommt, aber auch wahrscheinlich CM-mäßig ist das ja nicht aufwendig. Oder zumindest zu gewissen Anlässen, wenn der zum neuen Jahr, wenn der Urlaub geplant wird, ich weiß es nicht, dass man da immer wieder im Kopf ist und sei es als Selbstkunde oder als Referrer, dass man sagen kann, hey, und denk dran, wenn du nicht selber fahren kannst, wenn jemand aus deinem Freundeskreis fährt, bekommst du den Amazon-Gutschein, ich weiß es nicht. Ja. Das ist, glaube ich, so monstermäßig groß, diese Leute persönlich anzuschreiben. Also auch wir bei uns, wir machen auch sehr so viel über E-Mail. Du musst es halt nur persönlich machen. Ihr müsst euch da hinsetzen und überlegen, okay, jetzt schreibe ich zu Weihnachten, jetzt schreibe ich zum Saisonauftakt. Jetzt muss ich mir was Persönliches überlegen. Ne? Also wenn die jetzt wirklich nicht selber fahren können und traurig sind und dann halt aber zumindest uns empfehlen sollen, dann wollen die Freunde sich vielleicht über einen 20€ Amazon-Gutschein, was ja quasi Cash ist, ne? Ja. Und so solche Sachen würde ich auf jeden Fall machen. Das ist wahrscheinlich noch besser, um Restzeiten auszulasten als alles andere.
Ja, wir haben also auf unserer alten Website hatten wir das schon auch, auf der neuen haben wir es noch nicht eingebaut.
Aber du kannst ja wahrscheinlich einfach, wenn die unterschreiben, dass sie das Fahrzeug vernünftig wieder zurückbringen. Oder da gibt es ja so Paperwork.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, dass man das einfach mit reinbringt, weil die Leute sind ja gar nicht böse. Das ist ja auch gar nicht das, was das Recht jetzt will, glaube ich, da solche Leute davor zu schützen, dass du denen mal zu Weihnachten oder irgendwie zum Saisonauftakt oder was immer eine nette Mail schreibst. Du wirst ja nicht voll spammen. So, ne? Ich glaube nicht so bookingmäßig jetzt irgendwie dreimal die Woche irgendeine Notification. Sondern zu bestimmten Zeiten einfach einen persönlichen Hinweis mit der Möglichkeit, über einen Referral was zu verdienen oder selber jetzt zu buchen. Da sind ja viele mega dankbar für. Ne? Und dann kann man immer noch sagen, wenn du es nicht möchtest, trag dich wieder aus.
Ja.
Aber das würde ich sagen, da darfst du dir nicht so viel Angst haben vor irgendwelchen Opt-in oder Datenschutz. Wenn da jemand beschwert, weißt du, was passiert? Der klagt ja nicht, der schreibt dir eine Mail und sagt, hör zu, habe ich versehentlich oder das war mir nicht klar, dass ich hier zustimme. Ich will das von euch nie wieder bekommen.
Ja.
Dann sagst du ja, tut uns leid, das machen wir nicht mehr und du machst das nicht mehr und dann ist gut, ne? Aber da würde ich jetzt auf jeden Fall da den Kanal aufreißen.
Ja, voll.
Also da nimmst du dir irgendwie einen Mailchimp oder irgendwas, das ist ja einfach so einfach gemacht und auch noch gratis in der Dimension alles.
Ja.
Also das fällt mir gerade so ein, wo ich auf jeden Fall denke, wow, da könnte man noch ein paar Probleme vielleicht leicht mit lösen und muss dann nur drei, vier Mal
gerade auch für Nebensaison wahrscheinlich, wenn du sagst, voll, okay, voll. Hier, Ende Oktober ist noch
Genau, ja, genau. Du kannst halt einfach darüber auch Demand ein bisschen managen und sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie 3 Fahrzeuge, die noch hier rumstehen, die wollen eigentlich gefahren werden. Wer hat Bock, noch spontan zu fahren? Also sowas in der Art. Da musst du, glaube ich, ein bisschen so mit Content arbeiten. Und deswegen auch die Frage, weil du gerade von der Reise-App sprachst, da war ich so, bin ich sofort skeptisch geworden, weil das ist ja schon was ganz, ganz, ganz anderes. Ne? So eine Reise-App zu machen, die geil ist und Routen vorschlägt, so habe ich es verstanden, und dann halt so ein Business zu betreiben, was diese Wagen auslastet, sind ja wirklich komplett andere Dinge, aber ihr glaubt trotzdem an beides.
Also wir haben das Ganze in der Campervermietung gestartet, das mit der Routen-App. Also wir haben für diese vor allem ausländischen Reisenden dieses Angebot geschaffen, einfach weil wir generell versuchen, digital unterwegs zu sein, und wenn wir ein Problem 20 Mal haben, wie zum Beispiel, dass die Leute uns nach einer Route fragen, dann eine digitale Lösung dafür zu finden. Und irgendwann war es aber so, dass gerade diese Content-Erstellung von dieser für so eine Routen-App einfach zu aufwendig für uns wurde. Und deswegen haben wir gesagt, also entweder wir machen das jetzt, wir lassen das, oder wir machen da ein eigenes Business draus und machen eine eigene Firma draus, die aber komplett losgelöst ist von der Campervermietung. Dann aber auch gar nicht nur auf unsere Kunden fokussiert ist und auch nicht gar nicht nur auf den Campermarkt, sondern eigentlich auf den Individualreisemarkt per se. Und die Content Creation machen wir auch nicht selbst, sondern das machen Reiseblogger für uns, die das ja sowieso machen, das ist deren Business. Und wir versuchen damit eine Plattform zu bauen, auf der so Reiseblogger-Content anwendbarer dargestellt wird. Also nicht in Form von Textbild, sondern mit einer interaktiven Reiseroute, mit einer Map, mit immer aktuellen Informationen und hoffentlich ab einem gewissen Punkt auch mit Live-Auslastungsdaten. Also nicht Realtime, aber zumindest mit einer Prognose, da wo du jetzt hinfährst, ist gerade viel los. Und klar, wie du sagst, es ist ein riesen Overhead, den wir wahrscheinlich in Camperboys, in einer kleinen Campervermietung nicht stemmen können. Deswegen sind wir da aber auch im Media Lab Bayern gefördert, im Accelerator. Da bekommen wir so ein bisschen Geld für die anfängliche Entwicklung. Und ab einem gewissen Punkt ist es wahrscheinlich dann schon auch so ein, also ist da wahrscheinlich ein Investment nötig, um das Ganze auf ein Level zu bringen, dass es irgendwie Sinn macht und gut funktioniert.
Krass. Also da würde ich jetzt so aus der Ferne sagen, also ich bin ja der größte Content-Fan und denke ja immer, dass man Businesses über Content noch weiter hebeln kann, und sehe es ja bei uns, wir machen ja nur noch ein Inhaltegeschäft hier und so. Dennoch glaube ich, wenn ich mir das so anschaue, und es gibt ja auch so Routenplanungs-Apps jetzt irgendwie für alle, in allen Facetten kommt es ja wieder von Komoot und Garmin und wie das alles heißt, ne, dass ich das Gefühl habe, da gibt es irgendwann Spezialisten, die machen nur das, die machen es richtig gut. Wie willst du dich dagegen differenzieren? Du hast Fokusverluste, ne? Du musst dich da sehr, sehr stark drum kümmern, dass das dann läuft, und mit den Reisebloggern sprechen und das machen und tun, und am Ende schaust du auf eine Welt, wo die meisten vielleicht dann wirklich mit Komoot oder mit irgendwelchen anderen Anbietern schon unterwegs sind, und dann ist das natürlich bei euch mit den Ressourcen. Da hätte ich so, als wenn ich jetzt bei euch, weiß nicht, mit an Bord wäre, dann würde ich sagen, warum wir das wirklich machen, bringt uns das wirklich ausreichend Differenzierung für das, was wir da tun müssen, und kommen wir in diesem Markt auch noch klar, weil wir haben ja, du kämpfst ja ständig an zwei Fronten, einmal im klassischen Kerngeschäft und dann da an der Front. Und ich glaube, jetzt gerade so, was ich dir erzählt habe, so Newsletter-mäßig oder immer mal wieder eine Highlight-Route zu machen, sozusagen ganz exklusiv auch von euch so, nach dem Motto, wir haben euch was gezeigt oder was unsere Kunden uns erzählt haben, so wirklich jetzt ganz persönlich und ganz individuell, das kriegt man vielleicht nochmal 3-4 Mal im Jahr auch anders hin. So die Highlight-Route Herbst oder die, weiß ich nicht, unsere Camperboys oder Paul Pizzinini Privat, weiß ich nicht, Pfad um 4 Ps, weißt du so. Und das so ein bisschen zu mega zu inszenieren, aber da halt nur eine Route im Herbst, eine im Frühjahr, eine im Sommer so ungefähr. Bei dem anderen, da ist ja auch Monetarisierung echt schwierig. Oder wie wollt ihr das monetarisieren?
Das ist die gute Frage, ja. Da schauen wir mal.
Boah. Also ich kenne jetzt das andere Geschäft jetzt auch nicht so genau. Aber es ist ja schon, zumindest macht ihr wahrscheinlich viel Umsatz, weil wenn ihr die Fahrzeuge jedes Jahr verkauft, dann macht ihr schon echt viel Handelsumsatz.
Ja.
Und dann noch den Buchungsumsatz.
Ja.
Also seid ihr schon ein Millionen-Business.
Also mit dem Verkaufen so auf jeden Fall, ja.
Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, wenn das so gut funktioniert und da die Margen da sind und da noch kein nationaler Player da ist, es gibt noch keine Household-Brand. Also wenn ich jetzt Wohnmobil leihen wollte. Vor kurzem wirklich, true story, Münchner, Joko Winterscheid, ruft mich an und sagt, ey, ihr habt doch eine Kooperation mit Hümer, also dem Camper auch Hersteller. Und kannst du mir mal ein Intro machen? Ich will mir so ein Ding leihen und ich habe aber keinen Bock, jetzt irgendwie da in so ein Zentrum reinzugehen. Dann wundern die sich alle, ich will da mal mit jemandem sprechen, was ich mir am besten leihe. So. Das zeigt dir nur, es gibt halt, dass jemand so einfach bei mir anruft, um dann da so ein Intro zu bekommen, ist klar, das machen wir, weil es halt diese eine Anlaufstelle nicht gibt. Ich glaube, dann national ist da einfach noch nichts. Wenn ich jetzt auch losgehe, ich wüsste auch, ich würde jetzt mal irgendwie, weiß nicht, Joko zurück anrufen und sagen, sag mal, wie war's denn? Was hast du denn am Ende dir für ein Auto geholt oder geliehen? Wie hast du es gemacht? So, und ich glaube, das gibt es einfach. So, ich hätte jetzt auch, ne, meine Frage, kann man das bei Sixt machen?
Ja.
Man ist da so, deswegen, da ist ja vielleicht wirklich die Chance, so jetzt aus der Ferne betrachtet, könnte sie ja da sein, so eine richtige nationale Brand zu bauen und sagt, da gehe ich jetzt hin. Das ist doch eigentlich als Business viel attraktiver als dann noch nebenher. Meinst du nicht?
Es gibt ja schon große Brands, die europaweit unterwegs sind, die ja wirklich europaweit ihre Camper vermieten an ganz, ganz vielen Standorten.
Wie heißen diese Brands so?
Zum Beispiel Indie Campers, falls du die kennst, oder Road Surfer oder Cali Camper. Gibt es schon ein paar, die dann wirklich so 1000, 2000 Fahrzeuge in der Flotte haben. Und wir wollen gar nicht so in die Breite gehen. Also das ist gar nicht unser Ziel, dass wir jetzt in jedem Hinterdupfing dann unseren Camper vermieten, sondern wir wollen halt langsam, bewusst wachsen, sage ich mal, mit der Campervermietung, immer die Qualität aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich das bleibt, was du gerade gesagt hast, dieses Persönliche, wo du weißt, der Kunde weiß, okay, du kümmerst dich wirklich um ihn, du bist nicht nur eine Nummer. Und das wollen wir nicht an irgendwie 100, 200 Standorten in Europa, sondern eher so an ein paar Flughäfen, die für uns Sinn machen. Und das ist, glaube ich, schon, also das, wir haben es gezeigt in München, dass es gut funktioniert und ich glaube, es ist jetzt keine so super große Herausforderung, das an anderen Standorten einfach zu replizieren. Und man muss dazu sagen, dass ich habe schon auch so ein bisschen so einen digitalen Background, habe das auch so ein bisschen studiert und ich möchte auch für mich persönlich mich mehr auch in die digitalen Produkte Richtung App-Richtung weiterentwickeln. Also und auch wir insgesamt als Team haben einfach Lust drauf. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir wollen hier das nächste, keine Ahnung, Get Your Guide oder Komoot werden. Klar, das wär schön, wenn wir es schaffen. Aber ich glaube, dass wir schon, dass es eine Nachfrage da gibt und es gibt bestimmte Kunden, die genau das haben wollen und dass wir damit eine coole Community schaffen können. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt davon, solange wir einfach konsequent dran arbeiten. Und wir haben ja auch nicht diesen Druck, jetzt innerhalb von einem Jahr hoch zu skalieren, weil dann geht uns die Kohle aus oder sowas, sondern wir leben ja alle von der Campervermietung und machen das einfach so als nettes Side-Project.
Also ich glaube, spätestens wenn eines Tages dann doch mal Investoren an Bord kommen, dann wird es wahrscheinlich die Frage geben, so, was seid ihr jetzt hier genau? Seid ihr jetzt ein Camperverleih oder seid ihr jetzt, oder halt eine Digital-Company, so in dem Sinne von, was wiederum ganz anders wäre, ne?
Also tatsächlich ist es ja so, also es macht ja schon Sinn, eine Campervermietung auch mit einer Digital-Company zu verstricken und da so die Synergieeffekte abzuschöpfen, weil was halt passiert bei den meisten Campervermietern ist, sie geben den Schlüssel aus der Hand und dann hören die zwei Wochen gar nichts mehr und dann kommt der Kunde wieder und ob dann das Erlebnis ein tolles war oder nicht, da hast du keinen Einfluss darauf und wir versuchen halt diese komplette Customer Journey auch inklusive der Reise dann mit zu beeinflussen, indem wir denen ein Tool an die Hand geben, wo wir wissen, okay, da ist für dich das Richtige drin, wo wir auch als Camperboys vertreten sind und wo wir natürlich auch die Daten bekommen am Ende.
Wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja in diesem Segment auch eine Reihe von Marktplätzen, ne, wo so, was ja dann der digitale Ansatz eigentlich wäre, man besitzt gar nichts selber, man kauft keine Fahrzeuge, sondern man ist einfach nur der Marktplatz, der den Leiher und den Verleiher zusammenbringt. Ist das was ihr euch angeschaut habt oder was mit dem ihr zu tun habt?
Du meinst, ob wir auch selbst dort unsere Fahrzeuge inserieren?
Zum Beispiel,
oder wir haben das anfangs gemacht, einfach als wir noch keine Reichweite selbst hatten und keine Präsenz. Aber die wollen natürlich auch eine recht hohe Provision, was für uns dann unattraktiv war. Relativ schnell, würde ich sagen. So selber in die Marktplatzrichtung reingucken, dass wir uns zu einem Marktplatz entwickeln. Dafür gibt es, glaube ich, auch, wie du sagst, schon wieder zu viele, die das sehr gut machen und sehr, sehr speziell. Also das eher weniger. Zugleich ist es so, dass wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn Kunden damals zu uns über so einen Marktplatz gekommen sind, dann haben die uns nicht, als Brand kennengelernt, bevor die bei uns den Camper abgeholt haben. Das heißt, die sind mit einer ganz anderen Attitüde, mit einer ganz anderen Einstellung da bei uns dann vor Ort gewesen, relativ fordernd. So, jetzt her mit dem Camper, ich fahre jetzt los. Wenn die Leute davor schon mit uns in Kontakt waren, uns gefolgt sind und mit uns kommuniziert haben auf eine Art und Weise, dann wissen die einfach, dass wir einen anderen Umgangston haben, dass wir ein sehr freundschaftliches, gemeinschaftliches Erlebnis schaffen wollen. Und deswegen haben wir auch gesagt, also auf die Leute, die über diese Plattformen gekommen sind, haben wir gar keinen Bock. Deswegen machen wir es komplett selbst.
Mhm. Okay, also ist natürlich so jetzt aus Business-Sicht, also ich verstehe also aus Lifestyle-Sicht, ich verstehe auch so aus menschlicher Sicht total, was ihr wollt. Aus Business-Sicht ist man natürlich so, irgendwie sitzt man auf einmal zwischen allen Stühlen. Ne? Man irgendwie die Plattformen können super skalieren, dominieren diesen Markt, können für sich werben. Wahrscheinlich trefft ihr die ja dann spätestens im Bereich Klick-Einkauf bei Google halt wieder, ne? Weil die dann gegen euch antreten, vielleicht bessere Preise zahlen können. Gleichzeitig habt ihr dann noch dieses andere Thema mit der App, wo man ja auch Wettbewerb hat. Man hat ja selber die teuren Assets auf dem Lager, die man durchdrehen muss. Also ich habe da großen Respekt vor, und dass ihr es auch sozusagen bootstrapped so hinbekommt, dass man davon leben kann, dass man da auch investieren kann. Aber ich glaube, zumindest diese strategische Frage, die muss man schon ernst nehmen, wenn man jetzt weiter machen will, weil sonst sitzt man halt zwischen den Marktplätzen und dann mit verschiedenen Geschäftszweigen, die noch nicht so groß sind. Also wäre mein Gefühl, ich weiß nicht.
Würdest du auf diesen Marktplätzen dann deine Fahrzeuge inserieren oder wie meinst du das genau?
Ne, ich befürchte nur, dass diese Marktplätze natürlich versuchen, also dass die einfach besser im at Scale halt Werbung machen können, ne? dass die am Ende, wie gesagt, ist es wie mit den Busgesellschaften, ne? Du kennst keine Busgesellschaft, du kennst aber Flixbus. So. Also jetzt böse gesprochen, wird es für euch wahnsinnig schwer, eine Marke aufzubauen, die jeder kennt. Selbst wenn ihr an den größten deutschen Flughäfen überall seid und jeder kennt dann, weil die dann irgendwann sind die so groß, dass sie vielleicht Fernsehwerbung machen können oder sonst was.
Ja.
Und dann tritt man immer gegen an, die können bei Google mehr ausgeben und so. Man ist, klar, man hat dann seine Stammkunden, die man einmal bekommen hat und die kann man wieder ansprechen, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber ich glaube, dass man es nicht leicht hat, in einem Spiel zu wachsen, wo halt der andere sozusagen Asset-Light ist und keine eigenen Assets hat.
Es ist natürlich ein großes Investment, wenn du reisen gehst, wenn du eine 3-4-Wochen-Reise zum Beispiel hinlegen möchtest und dafür irgendwie 2.000-3.000 Euro ausgibst. Das heißt, die Leute machen weniger so einen Impulskauf. Sie gehen dann nicht ins Internet und sagen, okay, den Erstbesten, der da oben ist, den kaufe ich mir, sondern die schauen sich dann genau die Bewertungen an und schauen sich genau da an, wer steckt dahinter, ist es sympathisch, hat es Hand und Fuß, kenne ich vielleicht jemanden, der sowas auch schon gemacht hat. Und das Problem bei diesen Plattformen ist, dass natürlich dann Hinz und Kunz sein Privatfahrzeug da einstellt. Die haben keine Vermieterfahrung, die haben, du weißt nicht, wie diese Fahrzeuge gewartet wurden. Das ist ein viel emotionaleres Thema, als wenn das ein professioneller Vermieter macht, der einfach sagt, okay, wir haben hier eine Flotte von mehreren Fahrzeugen, wenn da was kaputt geht, dann tauschen wir das aus. Wenn du zum privaten Vermieter hingehst und du machst eine Schramme in sein privates Baby rein, was er sich nur als Geldanlage und so besorgt hat, das ist ein Riesenproblem. Und
also das
hat halt für deine Brand dann am Ende auch super schlechte Auswirkungen, weißt du? Du willst ja dann nicht mit sowas assoziiert werden, wenn du in so einem Bereich drinnen bist.
Klar, wobei du darfst, also aus meiner Sicht, der Hebel, der aus Marke per se rauskommt, ist halt riesig. Ne? Also wenn es denen dann gelingt, jetzt bei all den Schwachstellen, die so eine Plattform halt hat, aber wenn es trotzdem so ist, dass, weiß ich nicht, meine Mutter und mein Bruder und alle sofort wissen, Campingline, das ist die Adresse. Und das werden die dann wahrscheinlich penetrieren und sagen, wir sind die erste Adresse. Dann sind die halt in der Wahrnehmung von vielen Menschen einfach die erste Adresse. Da gibt es dann, klar, dann sagt man, okay, aber so viel Geld, da guckt man schon nochmal genauer hin. Aber man weiß ja eigentlich, ist das die erste Adresse. Das heißt, man guckt dann schon. Und wenn ihr dann so Camperboys dagegen antretet, und dann ist es, da hat man vielleicht wirklich am Ende die bessere Experience, aber man kann sie nicht zeigen, weil der andere einfach alles dominiert. Mhm. Der ist im Search sichtbarer, im SEO sichtbarer, der hat diese Brand und so. Also das ist jetzt ja auch Zukunftsphilosophie, aber ich glaube, dass es da Beispiele gibt, wo das relativ hart ist und man sich denkt, ey, ich habe das bessere Produkt, warum werde ich nicht gebucht? Warum komme ich nicht durch? Und jemand anders hat einfach das bessere Modell und kann mehr Geld für Marketing ausgeben oder für Brandbuilding. Und dreht dir den Saft ab. Also jetzt mal.
Mit Sicherheit, Also ich verstehe das voll. Ich glaube, das kommt halt einfach darauf an, was du willst mit deiner Firma. Weißt du, wenn du jetzt super schnell wachsen willst und super schnell den Markt fluten willst mit deinen Campern, dann macht das natürlich Sinn. Dann musst du auf allen Plattformen vertreten sein und dann musst du da auch immer auf Nummer 1 ranken. Am Ende bei uns ist es so, wir könnten auch mehr Geld in Marketing investieren, aber wenn die Verfügbarkeit halt nicht da ist, dann ist die Verfügbarkeit halt nicht da, dann kannst du auch nichts machen. Dann bist du voll und als Marketer sagst du dann so, okay, meinen Job habe ich jetzt erfüllt, so unsere Bude ist voll, passt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt einen neuen Standort aufmachen, dann haben wir erstmal die größere Hürde, nämlich neue Fahrzeuge kaufen, also viele Fahrzeuge beschaffen und das Ganze ohne Investoren, ohne anderes Geld, was da irgendwie das Ganze aufbläst. Das ist eher der Bottleneck bei uns, dass wir sagen, wir können gar nicht so viel Eigenkapital ranschaffen, dass wir genügend Fahrzeuge kaufen können, die wir vermieten können. Also so, damit du quasi die Intention dahinter verstehst. Und bisher ist es so, dass wir jetzt nicht wirklich mit Investorengeldern liebäugeln, sondern eher unser eigenes Baby aufziehen wollen und da natürlich dann auch für eine ganz spezielle Kundengruppe da sein wollen. Also wir wollen nicht so in den breiten Campermarkt reingehen, sondern wir haben schon ein relativ anspruchsvolles Publikum, was jetzt nicht wirklich über Preis entscheidet, also wo du nicht mit dem roten Stift irgendwie Marketing betreiben musst, sondern der Preis, ja, das hat halt ist ein fairer Preis, der ist klar, ist da, aber darüber differenzieren wir nicht und dieses Publikum ist wahrscheinlich auch nicht, also diese Zielgruppe ist wahrscheinlich auch nicht so groß wie jetzt der breiten Markt.
Ja, ich meine, es ist ja total fair, wenn ihr irgendwann mal, wie du schon sagst, wenn ihr irgendwann mal die 10 größten deutschen Flughäfen alle erschlossen habt und jeweils irgendwie da, weiß ich nicht, 40, 50 Autos stehen habt oder sowas, genau. Dann ist es ja auch echt schon mal richtig was wert. Ne? Also dann habt ihr schon mal echt, dass alles euch gehört, dann ist ja einfach schon mal sehr, sehr viel Vermögen aufgebaut.
Genau.
Okay. Ja, ich habe das Gefühl, du weißt schon sehr genau, was du zu tun hast. Ich kann dir vielleicht noch kleine Ideen
helfen. Super Tipps auf jeden Fall auch, also voll die guten Empfehlungen.
Aber ja, also bei uns ist auch mal wieder ein Thema, dass wir darüber nachdenken, mal so einen Campingurlaub zu machen. Insofern, Flughafen München ist jetzt noch nicht die optimale Destination, weil wir dahin fliegen müssten tatsächlich dann aus Hamburg.
Passt ja.
Okay. Aber sobald ihr, sagen wir mal, Flughafen Hamburg oder weiß ich nicht, Bremen, Hannover, dann ist für uns ein Thema.
Das ist so ein Tipp für Joko vielleicht, dann muss er auch nicht. Wobei, der ist ja sogar in München, der könnte ja bei uns vorbeischauen.
Ja, ich weiß gar
nicht.
Ich hab's gar nicht verfolgt, wie es ausgegangen ist, aber ich hab mit ihm gesprochen, das fällt mir ein, das war eigentlich ein Touchpoint in meinem Leben, wo mich jemand, und in dem Fall dann auch jemand Prominentes, auf das Thema Camping ansprach oder Camperline und weil man, also bislang bin ich damit, mein Nachbar hat auch einen Camper geliehen. Insofern, der hätte mich jetzt auch fragen können, aber hat er nicht. Naja, alles klar. Danke dir fürs Kommen, fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank.
Und alles Gute für die weitere Phase.
Danke.
Alles klar. Ciao, Paul.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.